Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Pfarrer Gabriel Maywald, Spiritual im Ruhestand und Mitarbeiter im geistlichen Zentrum Ort Heilender Begegnung im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders um geistliche Berufe zum Priestertum und gottgeweihten Leben. Wir bei Radio Horeb haben das aufgegriffen im Gebet und in der Regel hören Sie auch eine Berufungsgeschichte, wie Gott jemandem klar gemacht hat, dass er ihn zum Priestertum beruft. Heute hören Sie eine spannende Berufungsgeschichte und zwar von Pfarrer Maywald, der evangelisch getauft, aus der Kirche ausgetreten war und zunächst ganz andere Pläne hatte. Wie es kommt, dass er heute als katholischer Priester hier Zeugnis gibt, das erzählt er uns jetzt in dieser Sendung. Grüß Gott, Herr Pfarrer Maywald.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Berufungsgeschichte zu erzählen. Das ist ja auch immer etwas sehr Persönliches, wie Gott in einem Leben wirkt. Sie stammen aus Westfalen, wurden evangelisch getauft. Stammen Sie denn aus einer christlichen Familie?
Also, sie waren evangelisch getauft, meine Eltern, aber so im Alltag hat der Glaube eigentlich keine große Rolle gespielt, bei meiner Mutter ein wenig. Mein Vater war Atheist, Agnostiker und so einmal im Jahr zu Weihnachten gingen wir in den Gottesdienst, aber gebetet wurde zu Hause nicht. Wie wir ganz klein waren, kann ich mich erinnern, dass wir gebetet haben, aber das verlor sich dann völlig.
Wie sind Sie aufgewachsen?
Eigentlich sehr behütet. Mein Vater war Elektriker, ein Handwerker, der sich auch heraufgearbeitet hat, Ingenieurstudium gemacht hat. Also die Eltern waren sehr besorgt mit meiner Schwester. Ich habe eine 2 Jahre jüngere Schwester. Und in der Jugend sind wir wirklich zufrieden aufgewachsen, in sehr, sehr einfachen Verhältnissen, ohne dass da große Dinge waren, in die Schule gegangen. So weiter kann ich darüber gar nicht viel erzählen.
Also der Glaube hat dann in Ihrer Familie gar keine große Rolle gespielt?
Im Grunde genommen nur zu Weihnachten. Ja, wenn Bescherung war, dann hat man vielleicht kurz darüber nachgedacht, warum. Aber es waren mehr die Geschenke und das, was jedes Jahr neu an Eisenbahnen dazu kam, das war eigentlich der Mittelpunkt. Und der Glaube kam auch nie zum Gespräch. Beim Essen oder so. Also es war völlig im Hintergrund. Ich kann mich erinnern, dass ich als ganz kleines Kind irgendwie innig gebetet habe, aber da ich dann keine Anleitung mehr hatte, hat sich das auch völlig verloren.
Oft spielen ja so Großeltern noch irgendwie eine Rolle, war das da nicht?
Auch bei den Großeltern spielt das keine Rolle.
Wenn Sie dann mal in einer Kirche waren oder so an Weihnachten, war das dann für Sie ganz fremde Welt?
Ich konnte im Grunde genommen nichts mit anfangen. Ja, ich kann mich erinnern, ich war im evangelischen Kindergarten, da ging man auch ab und zu mal in die Kirche. Aber wer Jesus ist, das war für mich was völlig Unbekanntes. Spielte eigentlich keine Rolle.
Was wollten Sie mal als Kind werden?
Ach, da müsste man meine Eltern fragen, weiß ich gar nicht. Da erinnere ich mich nicht. Ich glaube, ich habe mir da wenig Gedanken gemacht. Irgendwie will man so sein wie der Vater, der war Elektriker, hätte ich mir als Kind bestimmt vorstellen können.
Und in der Schule sind Sie gut mitgekommen?
So. Ja, ich hatte immer bei allem so Anfangsschwierigkeiten. Meine Schwester war ja 2 Jahre jünger, sie konnte schneller mit dem Fahrrad fahren zum Beispiel, mit dem Roller. Und in der Schule war es auch so. Ich habe mich da zunächst immer erst sehr schwer getan und musste viel Fleiß aufwenden, dass ich aufhole. Meine Schwester war da ganz anders, der flog alles zu und sie brauchte nicht zu lernen. Und das war unser Unterschied.
Was haben Sie so als Kind gemacht? Sind Sie so ein Fußballspieler oder eher der Bastler? Oder wie?
Ja, eher der Bastler. Fußball hat mich nie interessiert. Mein Vater war ein großer Bastler und da habe ich mir vieles abgeschaut. Schreiner, Arbeiten und solche Dinge, ja, die haben eine Rolle gespielt.
Sie sind später aus der Kirche auch ausgetreten. War das für Sie die logische Konsequenz?
Naja, ich bin ab der 8. Klasse auf ein Aufbaugymnasium der evangelischen Landeskirche gekommen. Und da war natürlich Religion sowieso Pflichtfach. Und ich kann mich an nichts erinnern, was mich beim Religionsunterricht wirklich begeistert hätte. Also, dass da ein Jesus, der auferstanden ist, eine Rolle spielt, das habe ich nie gehört. Und ich habe dann früh angefangen, alles Mögliche zu lesen, auch schon als Oberstufenschüler. Und das hat eben dazu geführt, ja, dass ich gemerkt habe, also Gott braucht man eigentlich nicht. Und ich hatte so die Maxime, nur um beerdigt zu werden, in der evangelischen Kirche zu sein, das hat wohl keinen Sinn. Und wie ich dann in der 11. Klasse war, ich war so etwa 17, da bin ich dann aus der Kirche ausgetreten, ja, weil ich wollte ehrlich sein und nicht etwas vorgeben, was ich gar nicht denke oder glaube.
In Westfalen, wie war das da, evangelisch-katholisch, Hälfte-Hälfte oder ist das mehr?
Eigentlich zunächst sind die Westfalen eher evangelisch, aber durch den Zweiten Weltkrieg, Bergbau und so, sind viele Polen ins Ruhrgebiet gekommen und da ist das Verhältnis so etwa halbe-halbe, glaube ich, gewesen. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwie Katholiken kennengelernt zu haben, die irgendwie auch einen Einfluss auf mich gehabt hätten. Also das hat keine Rolle gespielt. Es gab vor Ort evangelische, katholische Kirche, aber mehr hat mich da auch nicht hingezogen.
Sie haben zunächst einmal angefangen zu studieren, also nach den Anfangsschwierigkeiten vielleicht in der Schule, trotzdem haben Sie es bis zum Abi und zum Studium gebracht. Sie haben sich für Informatik, Mathematik und Philosophiestudium entschieden. Was wollten Sie denn beruflich machen?
Ja, also als ich das Abitur gemacht habe, war eigentlich für mich klar, ich wähle Informatik. Ich hatte einen Mathematiklehrer, mit dem ich befreundet war, mit dem ich zum Beispiel musiziert habe, zusammen bis zum Abitur. Und weil ich halt gut war, Abitur war eigentlich sehr gut und Mathematik war meine Begabung. Und dann habe ich mich für ein Informatikstudium in Karlsruhe entschieden, weil ich im Grunde genommen nichts Besseres wusste. Diplom-Informatik hatte ich gedacht, ja. Und das habe ich dann in Karlsruhe begonnen, merkte dann aber bald, ja, dass mir das zu technisch ausgerichtet war und dann habe ich umgesattelt auf Mathematik mit Nebenfach Philosophie in Karlsruhe. Das war was Besonderes, weil das eigentlich eine technische Hochschule ist. Und das war deshalb für mich wichtig, weil ich da in dieser Zeit an sehr stark nach dem Sinn des Lebens mich gefragt habe. Bei meinen Eltern hat das keine Rolle gespielt. Auch Diskussionen am Tisch waren nicht möglich, weil das einfach und das Thema nicht meiner Eltern war. Und so habe ich mich dann für Mathematik mit Philosophie entschieden. Und da gab es einen Professor, der sich so für den dritten Weg, östliche Religionen, sehr geöffnet hatte. Und dort habe ich dann die indische Philosophie kennengelernt. Und da dann einen Philosophen indischen, Aurobindo, vielleicht ist dieser Name bekannt, und der hat mich dann eigentlich durch die Lektüre zum Gottesglauben gebracht.
Inwiefern?
Das war der erste Schritt, ja, weil es für mich natürlich jetzt unabhängig von den Christen, die haben mich da eigentlich nicht interessiert, aber ob es eben diesen Gott gibt oder nicht. Und ich hatte den Schriften dieses Aurobindo gelesen, und der hat mir zumindest zeigen können, dass es vernünftig ist, an einen Schöpfer zu glauben. Das war so der erste Schritt für mich. Fern vom Christlichen zunächst. Und das hat dazu geführt, dass ich offener wurde, auch für die Christen. Und im Studium gab es in Karlsruhe eine Studentengruppe, SMD, Studentenmission in Deutschland. Die habe ich kennengelernt. Und die haben mich zu ihren Bibelgesprächen eingeladen. Und das kam alles so zusammen. Und das Dritte, was dazu kam, ich hatte unglaubliche Prüfungsängste. Meine erste Prüfung in Mathematik ist in die Hose gegangen. Da habe ich nach 10 Minuten aufgegeben, weil ich völliges Blackout hatte. Und diese verschiedenen Dinge, die kamen zusammen. Ja, diese Not, jetzt die Prüfungen nicht zu bestehen, diese Frage nach dem Sinn des Lebens, hat es überhaupt einen Sinn? Und all das kam so und hat so miteinander dann dafür gesorgt, dass ich mich auch für die Christen geöffnet habe. Ja. Das waren die ersten Kontakte, dass ich Bibel gelesen habe. Ich hatte noch nie die Bibel gelesen.
Und wie war das dann für Sie? Die haben Sie eingeladen und Sie waren offen in der Situation?
Ja, mich hat das die Freundschaft dieser Menschen einfach zunächst angezogen, ohne dass ich auf das so besonderen Wert gelegt habe, was sie erzählt haben. Und es hat so ein Jahr lang gedauert in dieser Begleitung. Und dadurch, dass ich Philosophie studiert habe, war für mich das Durchdenken solcher Dinge eine große Wichtigkeit. Und für mich kam es an einen zu entscheidenden Punkt, dass ich irgendwann gemerkt habe, es ist eben nicht unvernünftig, an Gott zu glauben, ja, und an einen Schöpfer zu glauben. Und dass es diesen Christus gegeben haben könnte, ja. Aber dass dem diese evangelischen Christen sagen, Jesus lebt, das war für mich völlig schleierhaft. Und das versuchte ich auch bis dahin ziemlich so zu behandeln, als sei das ein völliger Unsinn. Aber ich merkte zunehmend, von Vernunft her habe ich keine Argumente dagegen. Und das war für mich eine schwierige Situation. Ich wusste, es ist nicht unvernünftig, so zu glauben. Aber dass es nun stimmt, war mir auch nicht einleuchtend. Also das war so eine Zwischensituation, ja, wo ich sehr in Ungewissheit geblieben bin.
Und was hat dann nachher bewirkt, dass Sie gesagt haben, ja, die reden von der Wahrheit?
Naja, es war die Auseinandersetzung mit den Texten, diese Situation, dass ich im Grunde um Schachmatt gesetzt worden bin, was so das Wissen anbelangt. Und dann kam ich so an den Punkt, dass ich eigentlich zum ersten Mal wieder mal angefangen habe zu beten. Das hatte ich von den Christen gelernt. Man soll halt Gott bitten. Habe ich gedacht, naja, du tust es mal. Und dann habe ich so irgendwie so einen Vertrag mit Gott abgeschlossen und gesagt, also wenn es dich nun wirklich gibt, Christus, und wenn du wirklich auferstanden bist, dann will ich das irgendwie erkennen. Aber ich mache dir keine Vorschriften mehr wie. Weil das hatte ich vorher in meinem Hochmut schon sehr stark getan. Ja, ich habe das oft sehr durch den Kakao gezogen, was man so als Argumente gegeben hat mir. Und ich glaube, die haben auch sehr viel Mühe mit mir gehabt, weil sie irgendwann, was die Argumente anbelangt, aufgegeben haben. Und da fing ich dann an zu beten. Und ich kann das auf den Tag festlegen. Ende Januar 79 war das. Eine Nacht, da habe ich durchgebetet und hatte noch so im Hintergrund von dieser östlichen Ausrichtung der Religionen, die so einen lehrt, wenn man ins Innere geht, dann findet man nur Licht. Und ich habe genau das Umgekehrte gefunden. Je tiefer in mich eingesunken bin, desto dunkler wurde es. Und in dieser Situation, wo ich dann gebetet habe, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich dich erkennen, da habe ich ein ganz lichtvolles Erlebnis gehabt. Das kann ich genau datieren. Und das hat völlig mich umgedreht. Und da war für mich wirklich innerlich klar, so wie so ein kleines Paulus-Erlebnis, dass er wirklich lebt. Und von da an waren alle Ängste weg, auch die ich bis dahin hatte, auch diese Prüfungsängste. Ich bin dann ein paar Wochen später in die Prüfung gegangen, was vorher nicht ging.
Haben Sie frei da gebetet, wenn Sie eine ganze Nacht durchgebetet haben? Oder sind
Sie ja, nur,
in die Stille? Oder wie?
Irgendwie nur. Also was ich da jetzt so genau alles gebetet habe, weiß ich nicht mehr. Aber das waren ja so evangelikale Christen und die kennen ja das freie Gebet, nicht so das gebundene Gebet. Da hatte ich das dann schon gelernt. Ja. Kannte auch Psalmen und so. Ja. Und das war so der Anfang und das war meine tiefe Hinwendung zu Christus. Und ein Friede kehrte in dieser Nacht ein, den ich bis dahin nicht kannte.
Wie alt waren Sie da ungefähr?
Da war ich 79, da war ich 23.
Und da war für Sie ab diesem Punkt klar, Christus lebt?
Keine Frage mehr. Keine Frage mehr.
Dann lassen wir das mal nachklingen mit Musik und nach der Musik hören wir, wie es weitergeht. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, wir sind im Gespräch mit Pfarrer Gabriel Maywald. Er ist Mitarbeiter im geistlichen Zentrum Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Er erzählt uns heute seine Berufungsgeschichte. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Sie hören die Berufungsgeschichte von Pfarrer Gabriel Maywald, Mitarbeiter im geistlichen Zentrum Ort Heilender Begegnung im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Mein Name ist Marion Kuhl. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir haben gerade von dem besonderen Erlebnis gehört von Pfarrer Maywald, so im Alter von 23 Jahren, dass er in einer Nacht, in einer Gebetsnacht erfahren hat, Christus lebt und dass diese Wahrheit einfach für ihn fest im Raum stand, dass ein Friede eingezogen ist nach den Mühen oder nach dem Suchen vor er. Evangelischer Christ aus der Kirche ausgetreten. Waren Sie zu diesem Zeitpunkt? Wie lief das Leben denn dann weiter für Sie nach diesem Erlebnis?
Ja, zunächst wunderte ich mich über mich selbst am meisten. Ja, weil ich habe von dem Frieden gesprochen, ja. Und ich habe von da an jetzt das Studium weitergeführt. Ich habe das Vordiplom dann gemacht. Die Prüfungen waren dann kein Problem mehr. Und habe die Bibel verschlungen, bin ja bei diesen Christen gewesen und habe gelesen und gelesen, auch viele andere Literatur gelesen. Und in der gleichen Zeit habe ich dann eine Akademie im Südschwarzwald, Gustav-Siewert-Akademie, kennengelernt, Alma von Stockhausen, Professorin in Freiburg war sie. Und dadurch habe ich den ersten Kontakt mit Katholiken bekommen, die sich so mit dem Glauben und der Naturwissenschaft auseinandergesetzt haben. Und das lief dann so parallel. Und dann habe ich eben das Vordiplom in Mathematik in Karlsruhe fertig gemacht und habe dann nach Freiburg gewechselt an die Uni dort, bin aber in Vorlesungen von Alma von Stockhausen gegangen, um diese katholische Denkwelt kennenzulernen. Ja, und die hat für mich unglaublich viel geöffnet. Und durch diesen Kontakt wiederum habe ich Kontakt bekommen mit Theobald Beer. Es war ein Priester, der damals schon im Ruhestand war, in Regensburg lebte und ein großer Lutherfachmann war, der also 50 Jahre lang mit evangelischen Christen Luther studiert hat. Und der suchte jemanden, der ihm hilft, die zweite Auflage für sein Buch mitzuerstellen, weil seine Sekretärin gestorben war. Und das war für mich dann der Anlass, Luther kennenzulernen, die Theologie von Luther. Und in Kurzform kann ich sagen, da habe ich gemerkt, dass ich so nicht glaube wie Luther. Und da kamen meine ersten Anfragen. Ich war nämlich nach meiner Bekehrung, also zunächst war ich dann davon überzeugt, ich sollte Pfarrer werden. Ich hatte so ein Erlebnis in Basel mit einem Freund, ganz seltsam, auf einer Brücke in Basel. Ich kann mir es heute nicht erklären, wie was da genau passiert ist. Das war nämlich die große Frage für mich, ja, was soll ich denn jetzt tun? Ja, jetzt bin ich gläubiger Christ geworden. Mit meinem Mathematikstudium, soll ich das jetzt weitermachen, soll ich es anders machen? Und dann hatte ich so dieses Erlebnis, weil ich nach einem Hirten gesucht habe und bekam irgendwie von Christus gesagt, ich bin dein Hirte und sei du doch Hirte. Und dann habe ich angefangen, evangelische Theologie zu studieren. Zuvor bin ich erst in die evangelische Kirche eingetreten, bin dann nach Tübingen gegangen, habe dort angefangen, Theologie zu studieren, weil ich gedacht habe, ich werde evangelischer Pfarrer. Und das kam alles sehr überraschend auch. Ja, ich habe da wirklich mich sehr geführt gefühlt, ohne dass ich mir die Dinge zurechtgelegt habe. Also so kann der Heilige Geist einen führen.
Und dieser Theologe, Theobald Beer, der war selber evangelisch oder katholisch?
Nein, das war ein katholischer Priester, der es war eigentlich ein Bayer, der aber durch die Kriegsumstände nach Leipzig gegangen ist, war dann dort Pfarrer im Osten, im ehemaligen DDR und war ein katholischer Pfarrer dort und hat aber mit evangelischen Christen zusammen Luther studiert. Und dadurch hat er die Bücher, die Schriften von Luther studiert und seine große Entdeckung war, dass eben Luther in ganz grundlegenden Dogmen der katholischen Kirche aus dem ersten Jahrtausend seine großen Zweifel hatte. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, da kann ich mit Luther nicht mitgehen. Und das führte dann wieder dazu, dass gemerkt habe, dass ich nicht evangelisch bleiben kann und bin dann in die katholische Kirche aufgenommen worden.
Und das war dann für Sie klar, nachdem Sie praktisch die katholische Welt da kennengelernt haben, einmal von Stockhausen und diesen Priester und eben das Luther nicht, dass sie gemerkt haben, das ist doch nicht ihre Heimat oder wie kann man das?
Ja, genau. Also ich meine, ich bin ja nicht wirklich in der evangelischen Kirche groß geworden, außer dass meine Eltern eben evangelisch waren. Aber durch diese inhaltliche Auseinandersetzung ist mir dann klar geworden, dass Luther sich von etwas getrennt hat, was mir viel wert geworden ist.
Was war in Ihnen viel wert geworden in der Zeit?
Ja, also ich würde sagen, jetzt das Verständnis des Credo, ja, und die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Das war für Luther nämlich ein Problem. Ja, man nennt das die hypostatische Union, die hat Luther nicht geglaubt. Und das erste Jahrtausend hat dogmatisch festgelegt, dass Christus wirklich ganz Gott und ganz Mensch ist. Und als mir das klar wurde, ja, dass der Luther das, was 1000 Jahre vorher errungen worden ist von den Christen, nicht mitvollzogen hat, da war für mich klar, dass ich eigentlich nur katholisch werden kann.
Und wie sind Sie das dann angegangen?
Ja, dann kommt noch etwas anderes da hinzu. Mit meiner Bekehrung habe ich auch gelernt, dass man nur in Gemeinschaft glauben kann. Ich war bis dahin eigentlich ein ziemlicher Einzelgänger. Aber da hat sich mir gezeigt, wie das auch in der Apostelgeschichte beschrieben wird, also Kirche und Glaube ist eine Einheit, ja, Gemeinschaft der Glaubenden und Glaube ist eine Einheit. Und da habe ich parallel danach gesucht, nach einer Möglichkeit, und habe dann eine Ordensgemeinschaft im Südschwarzwald kennengelernt, bin dort eingetreten und habe dann von der Gemeinschaft aus dann das Studium katholische Theologie in Freiburg angefangen, das ich dann später in Fribourg fortgesetzt habe. Und so kam es dann Schritt für Schritt. Dann war für mich eigentlich auch klar, ich werde Priester. Ja, dieses Erlebnis in Basel hatte mir gezeigt, diesen ersten Schritt, obwohl ich zunächst gar nicht wusste, wie das gehen soll. Und da das mit dem Katholischwerden dann für mich klar war, war für mich eigentlich auch von Anfang an klar, dass ich Priester werde. Um das nämlich weiterzugeben, was ich selbst erlebt habe.
Was war das für ein Brückenerlebnis da in Basel mit Ihrem Freund?
Ja, das ist mir selbst einigermaßen verborgen. Das war diese Zeit, wo ich überlegt habe, was soll ich tun? Ja, und ich suchte nach einem Hirten und habe gemerkt, aber der Hirte sollst du selbst sein. So hat sich das mir dargestellt. Und das konnte ich zunächst nur damit verbinden, da war ich ja noch evangelisch, dass ich eben evangelischer Pfarrer werde. Und dann bin ich eben nach Tübingen gekommen, habe evangelische Pfarreien kennengelernt, den CVJM, habe da die Jugendarbeit kennengelernt. Und in dieser Zeit bin ich dann eben katholisch geworden und da habe ich dann gemerkt, dass der Weg also einfach in der katholischen Kirche nur weitergehen kann. Ja.
Was haben Sie gemacht, um den katholischen Glauben näher kennenzulernen?
Na gut, ich habe ja Luther studiert und durch Luther habe ich, also durch den Theobald Bär, der inzwischen gestorben ist, dem ich sehr viel verdanken kann, habe ich Hans-Urs von Balthasar kennengelernt, Adrienne von Speyer, Chiara Lubich, all diese großen Gestalten und habe das verschlungen alles. Ja. Und da habe ich meine Nahrung herbezogen, auch für meinen priesterlichen Dienst. Ja. Im Studium habe ich nur wenige gefunden, die mir da wirklich weitergeholfen haben. Aber da hat sich eine riesige katholische Welt für mich geöffnet und die ist für mich bis heute noch riesig und nimmt kein Ende eigentlich.
Chiara Luce von den Fokularen?
Chiara Lubich, ja genau. Chiara Lubich, ja genau. Die hatte nämlich ein kleines Büchlein herausgebracht, wo sie die katholische Lehre im Lichte der Kirchenväter dargestellt hatte. War für mich auch etwas völlig Neues, dass es Kirchenväter gibt, ja. Große Lehrer des Glaubens, die durch den Geist geleitet uns wirklich sagen, was die Weisheit Gottes wirklich ist. Und da hat sich ein Riesenreichtum für mich eröffnet und das habe ich wie verschlungen alles, ja.
Also für diejenigen, die gerade überlegen, das sind halt Ambrosius, Augustinus, um nur einige mal zu nennen, aus den ersten Jahrhunderten der Kirche, die ja auch immer als Quellen hinzugezogen werden für den Glauben der Kirche. Johannes Paul II. Hat es ja auch besonders empfohlen für die Studien, dass das viel mehr studiert werden soll, als Fundament des Glaubens auch und herangezogen werden soll neben Bibel, Lehre der Kirche, Kirchenväter.
Sie haben gerade noch ein Stichwort genannt, Johannes Paul II. Er ist ja 79 Papst geworden und das war ja mein Bekehrungsjahr. Und das war der große Papst für mich. Ja, mit dem bin ich praktisch katholisch geworden. und war so überglücklich, dass ich in ihm einen wirklichen väterlichen Lehrer gefunden habe, ja, der all das so in eine Synthese zusammengeführt hat. Also es war für mich ein großer Glücksfall. Der war von Anfang an für mich wie so ein geistlicher Vater. Obwohl ich ihn erst später, ich habe ihn dann mal kennengelernt bei einer Audienz, aber er hat für mich auch unschätzbaren Wert gehabt, weil er mir die großen Welten erschlossen hat. Ja. Auch als großer Denker, das ist also, er ist für mich der Größte.
Waren Sie dann auch mal bei Weltjugendtagen oder so dabei? Oder waren Sie dann?
Wo also waren Sie? Der erste war in Paris, Köln war später und Rom. Genau, an diesen beiden drei Weltjugendtagen war ich mit dabei. Dann und habe konzelebriert. Die Messgewänder habe ich bis heute noch.
Gab es da extra
Duften? Ja, da hat jeder ein Messgewand gekriegt, das er behalten durfte.
Wow.
Und habe ihm auch mal die Hand gegeben. Und das war für mich ein ganz unglaublich tiefes Erlebnis. Wir konnten nicht viel, das war eine Sekunde, ja. Das war nicht viel möglich. Aber es war ein Mann, der die Kraft hatte zu einer ganz tiefen Begegnung ohne viel Worte.
War das bei diesen Weltjugendtagen?
Selbst bei diesen Weltjugendtagen, finde ich, hat man das gemerkt, dass er eine Integrationskraft hatte, ja, das kann mich noch in Rom erinnern, der war ja schon sehr gebrechlich, also eigentlich für Jugendliche eher ein Anblick des Jammers, aber wenn er dann hereinflog mit dem Hubschrauber, hat er eine Vereinigungskraft gehabt, dass alle den Eindruck hatten, er begegnet jetzt mir.
Er hat das sogar auch mal ins Wort gefasst in Rom, Jugendliche wollen doch lieber junge Leute und dann haben alle nur gerufen, yeah. Jean-Paul II, we love you, yeah, Heiliger.
Ja, ja, genau.
Ja, Johannes Paul II, wir lieben dich.
Ja.
Ja, Pfarrer Maywald ist hier bei Radio Horeb zu Gast, erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist an Christus und auch in die katholische Kirche dann eingetreten ist. Dieser Weg ging dann Richtung Priestertum gleich. Das heißt, haben Sie nie an Familie gedacht, Ehe und Familie?
Also seit diesem Brückenerlebnis in Basel eigentlich nicht mehr. Vorher war das schon, ich hatte ja erst gedacht, vielleicht Mathematik mit Theologie zu verbinden und das fürs Lehramt zu machen. Aber diese Frage hat sich dann sehr schnell erübrigt.
Und was war für Sie dann auf Ihrem Weg wichtig für Ihre Spiritualität?
Ja, ganz wichtig eben diese Begegnung mit Johannes Paul. Dann dieses Miteinander mit anderen Christen in Gemeinschaft leben war für mich wichtig. Und das eben weiterzutragen, ja. Und die Mystiker, es gibt ja diesen großen Jan van Rysbroek, der am 2. Dezember gefeiert wird. Das war ein großer Helfer auf dem Anfangsweg auch, neben Adrienne von Speyer. Also das waren so die großen Säulen, die mich dann auch im Priestertum bestärkt haben. Ja.
Hat er ein besonderes Buch oder irgendwas geschrieben?
Es gibt die Zierde der geistlichen Hochzeit, das gibt es im Johannes Verlag. Jan van Rysbroek, ganz tiefe Mystik, Gott in uns und wir in ihm und wir untereinander in ihm eins. Ja. Das macht er in diesem Büchlein deutlich an dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ja. Das ist eine Auslegung. Und wie diese einzelnen Schritte zu verstehen sind, die beschreibt er dort. Brüder vom gemeinen Leben, das ist diese Gemeinschaft, die ich auch beigetreten war, dann 2001 allerdings verlassen habe und das ist diese Spiritualität, der Devotio Moderna, die ist von Jan van Rysbroek mit begründet worden.
Thomas von Kempen, Nachfolge Christi,
gehört
ist dann
auch hin.
Okay.
Ja, ja, genau.
Mhm. Wir haben so einige Punkte gehört. Leben in Gemeinschaft war für Sie ein wichtiger Punkt, den Glauben gemeinsam leben. Ihre Pfeiler waren die dann Gebetsleben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, fürs geistliche Leben ist von Anfang an, seit der Bekehrung, eigentlich die Anbetung sehr wichtig gewesen. Und je mehr ich dann auch die Katholiken kennenlernte, war natürlich die eucharistische Anbetung dann etwas, was mir ganz wichtig war und eigentlich ein Leben lang geprägt hat, bis heute noch. Also ohne eine Stunde oder zwei am Tag zur Anbetung zu gehen, hätte ich mir nie meinen Weg vorstellen können, ja. Und das eben verbunden mit dem Gemeinschaftsleben und dann aber auch das wieder zu verbinden mit dem Pfarrleben, ja, als Pfarrer einer Pfarrei. Ja, die Gemeinschaft, der ich angehörte, die Augustiner Chorherren, haben das ja immer versucht, miteinander zu verbinden, die Pfarrseelsorge und die Gemeinschaft. Und das war für mich immer wichtig, aber ich habe im Grunde genommen seit meiner Priesterweihe 89 dann doch mehr oder weniger eben nicht so in Gemeinschaft leben können, wie ich mir das gewünscht hatte zunächst. Ja. Und irgendwie ist es auch so gefügt worden, dass ich dann immer an den Orten, wo ich Pfarrer war, irgendwie doch eine kleine Gemeinschaft gefunden habe. In Mannheim war ich 8 Jahre lang Pfarrer, da hatte ich eine Hausgemeinschaft im Pfarrhaus. Das wurde umgebaut und mit kleinen Wohneinheiten und so haben mehrere in dem Haus gewohnt. Und so ist es dann eigentlich immer irgendwie gewesen. Ja, und jetzt in Regina Paz ist es ja auch so, dass das geistliche Zentrum auch schöne Möglichkeit findet, miteinander zu beten. Also dieses sich in der Anbetung vertiefen und in Gemeinschaft mit anderen zu leben, das muss sich gegenseitig befruchten. Ja, sonst wäre ich da auch, glaube ich, irgendwie eingegangen. Und das ist die ganze Not auch vieler Pfarrer, ja, dass sie ganz alleine im Pfarrhaus sitzen. Und das ist eben eigentlich nichts Gesundes. Und da habe ich immer eine gute Lösung gefunden.
Wie hat denn Ihre Familie eigentlich reagiert, als Sie gehört haben, Ihr Sohn, Ihr Bruder will konvertieren und jetzt will er auch noch Priester werden und in einer Gemeinschaft leben?
Ja, das war was sehr Fremdes, aber ich muss meinen Eltern bis heute danken, dass sie mich haben gehen lassen. Also sie haben mir da nie Steine in den Weg gelegt, haben auch nie Nein gesagt. Ja. Ich war ja auch lange Zeit finanziell von meinen Eltern abhängig. Ja. Und das haben sie nicht unterbunden. Ich glaube, weil sie auch merkten, dass mir das sehr hilft. Vor allem meine Mutter hat das dann zunehmend, glaube ich, gemerkt. Ja. Und deshalb waren sie da manchmal mit Unverständnis davor gestanden. Aber andererseits haben sie, glaube ich, doch gemerkt, dass das für mich das Recht ist. Und da haben sie mir alle Freiheit gelassen. Da bin ich ihnen bis heute noch dankbar. Ja.
Und für Ihre Schwester?
Ja, die hat das auch sehr aufmerksam zunächst verfolgt, aber nie so richtig den Zugang gefunden bisher.
Kann ja noch werden.
Kann noch werden, ja.
Sie sind 1988 zum Diakon geweiht worden, haben 1989 die Priesterweihe empfangen. Wie waren diese Tage für Sie?
Tja, das war der Hafen, den ich von Anfang an, wie ich ja geschildert habe, ansteuern wollte. Und dann hat wirklich, also ich habe es nie bereut, ich bin bis heute von Herzen Priester, weil uns der Herr damit eine Möglichkeit gibt, die über das Persönliche hinausgeht. Wenn ich es ja nicht der Priester ist, sondern er ist es in mir. Und das so zu erleben im Laufe des Priesterlebens mit allen Höhen und Tiefen, aber auch mit diesen Tiefen, die dazugehörten, da habe ich auch einiges erlebt, da zu erleben, er trägt mich, der ewige hohe Priester, ist es der, ja, eben mich leitet und in mir wirkt. Das ist etwas schwer zu beschreibendes, aber es ist etwas Tiefes.
Nach der Musik hören wir noch ein bisschen mehr, wie es bei Ihnen so weiterging. Sie haben sich Avopert ausgesucht. Sie hatten vorher mal kurz gesagt, dass Sie auch selber musiziert haben. Was haben Sie denn gespielt?
Naja, ich habe Altflöte gespielt und irgendwann auch mal Saxophon gespielt. Aber mit Flöte und Saxophon muss man mit anderen zusammen sein. Und deshalb ist das alles auf der Strecke geblieben eigentlich. Aber hören tue ich Musik immer noch gerne und kann eigentlich gar nicht ohne Musik leben, kann ich schon sagen. Ja. Und Avopert ist ein ganz tiefer Geist, der wunderbare Musik macht, die einem hilft zu beten.
Dann hören wir da mal hinein. Hier bei Radio Horeb, Radio Maria, hören wir die Berufungsgeschichte von Pfarrer Gabriel Maywald. Er ist Mitarbeiter im geistlichen Zentrum Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria erzählt er uns, wie er zum Glauben an Christus gekommen ist und auch zur katholischen Kirche und mittlerweile auch Priester ist. und das seit vielen Jahren. Herr Pfarrer Maywald, für viele ist ja so der Primizspruch oder Professspruch wie so ein Leitthema oder ein wichtiger Bibelvers, der sie durchs Leben führt. Haben Sie da auch so etwas?
Also für mich ist es nach wie vor ein Wort aus dem Hochgebet der Kirche. Ja, da betet ja zum Schluss der Priester, erhebt die Gaben, Brot und Wein, Leib und Blut Christi und sagt, dieses durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Und da ist es dieses Wort durch ihn und mit ihm und in ihm. Ja, und wenn ich nach, soll ich denn sagen, dem Kern meines Glaubens gefragt würde, dann würde ich genau das angeben, durch ihn und mit ihm und in ihm. Es ist ja an den Vater gesprochen, über Jesus Christus, durch Jesus, mit Jesus, in ihm ist alles. Paulus sagt mal, alles in allem wird Gott eins sein, Gott alles in allem, durch ihn und mit ihm und in ihm. Und das ist eigentlich das tiefste Erlebnis, ja, was mich immer wieder durch alle Höhen und Tiefen bewegt, zu wissen, durch dich, Jesus, und mit dir und in dir, das ist in dir, ist ja der Höhepunkt dieser Aussage, dass wir in ihm sein dürfen als neue Menschen, dass wir das Ziel zu wenig tun in ihm, das ist die eine Seite, da merken wir unsere Schwäche, aber wenn wir uns darauf besinnen und er es möglich macht, dass wir in ihm leben können, das übersteigt all unsere Möglichkeiten, ja. Und deshalb ist das auch meine große Kraftquelle für alles, was ich je getan habe, ja. Und was auch eben unsere sündige Seite tragen lässt, das ist die Quelle der Hoffnung, ja. Durch ihn und mit ihm und in ihm geschieht alles. Und das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Also das würde ich so als das Herzstück auch meines Glaubens bezeichnen.
Sie sind nachher als Priester in der Diözese Freiburg gelandet, sage ich mal, und haben da dann in Pfarreien mitgewirkt. Vielleicht können Sie noch ein bisschen darüber berichten, wie Sie da über diese Zeit.
Seit meiner Weihe 89 bin ich im Pfarrdienst der Diözese Freiburg gewesen. Die ersten 12 Jahre waren in Villingen. Das fing noch an vor dieser Reform mit den Seelsorgereinheiten, war ich in Heiligkreuz dort Pfarrer. Und das war für mich eine schöne Zeit, wo ich ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich war nämlich gerade frisch geweiht. Und die Gemeinschaft hatte in Villingen ein Haus bekommen und dort bin ich dann als Kaplan eingesetzt worden. In Heiligkreuz gab es damals einen Prämonstratenser, der aber dann nach 3 Wochen gegangen ist, sodass ich 3 Wochen Kaplanszeit praktisch hatte. Und dann zwar Kaplan noch war, der Dekan war als offizieller Pfarrer eingesetzt, aber dort musste ich sozusagen ganz schnell schwimmen lernen. Bin dann auch sehr bald als Pfarrer eingesetzt worden. Und dort war mein großes Glück, und das war eine schöne Erfahrung, eine Gemeinde zu finden, die einen wirklich unterstützt und trägt. Und das war eine wirklich schöne Zeit, 12 Jahre lang. Diese Zeit habe ich dann beendet, weil ich dann diese Gemeinschaft verlassen habe. Bin dann nach einem 4-jährigen Zeit bei den Maltesern als Seelsorger tätig gewesen, so im Bereich der Mitarbeiter der Malteser. Bin dann 8 Jahre lang in Mannheim gewesen, bin in einem sozialen Brennpunkt dort gewesen oder dem sozialen Brennpunkt Baden-Württembergs. Und dort hat mich tief geprägt das Miteinander mit den Mutter-Theresa-Schwestern. Die waren in der Pfarrei, waren auch regelmäßig in den Gottesdiensten in Herz Jesu. Und dort in diesem Stadtteil, ja, vor allem die Menschen kennenzulernen, die am Ende ihrer Existenz sind, ja, die am Boden liegen. Das ist ein sozialer Brennpunkt, 120 Nationen. Also eine Pfarrei, deren Pfarrleben eigentlich fast erloschen war, weil die Alteingesessenen ganz wenige geworden sind. Und das war für mich sehr prägend, ja, dass Christus wirklich für diejenigen ist, die am Rande sind, so wie das Papst Franziskus immer wieder angeregt hat. Ja. Und das war ein sehr schönes Miteinander mit den Mutter-Theresa-Schwestern dort. Allerdings mit sehr großen Tiefen. Dort habe ich erlebt, was den Priestern geschieht, die verleumdet werden, ohne dass sie Schuld haben. Da habe ich auch eine harte Zeit durchgemacht. Da hat dann jemand sich beim Ordinariat gemeldet und mich auf übelste Weise verleumdet. Es war nicht klar, wer es war. Ich weiß es aber bis heute, wer es war. Und das hat 4 Jahre gedauert, bis das geklärt wurde. Und da war dieses durch ihn und mit ihm und in ihm mir die große Kraft. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht durchstehen können. Und dieser Beistand der Mutter-Theresa-Schwestern, die dann an meiner Seite gestanden sind, ja.
Die Anbetung ist auch bei den Mutter-Theresa-Schwestern ganz wichtig, ein wichtiger Punkt.
Die hatten wir auch eingeführt in der Pfarrei und die Mutter-Theresa-Schwestern haben ihr Wohnzimmer ja eigentlich als Kapelle eingerichtet. Da habe ich dann auch oft einmal in der Woche die Messe gefeiert. Aber das war ein wunderbares Erlebnis, weil die Mutter-Theresa-Schwestern ja so ein Gespür haben für die Armut. Und zwar die Armut, die niemand sieht. Die haben ein Gespür dafür gehabt, solche Menschen zu finden, die ganz alleine dahin vegetieren in diesem Mannheim und die niemand beachtet hat. Ja. Und da habe ich oft Kontakt bekommen mit Menschen, die wirklich in Not waren, ja, und um die sich die Mutter-Theresa-Schwestern dann gekümmert haben.
Und waren die offen dann auch für einen Priester?
Also die meistens sehr. Da waren sie Brückenbauer auf die Mutter-Theresa-Schwestern, ja. Und haben viele da auch wieder, sagen wir mal, versöhnen können mit der Kirche, ja.
Mannheim, eine reiche Stadt und dann aber auch das Elend von vielen Armen, Einsamen.
Das ist es, ja. Die Mettnecker-Stadt ist ein Brennpunkt, wo alles, das Rotlichtmilieu ist dort und Kriminalität, Drogenhandel um die Kirche herum, haben wir hunderte von Spritzen in den Büschen gefunden, ja, von Drogensüchtigen und, ja.
Was hat sie so durchgetragen, dieses durch ihn, mit ihm, in ihm, die Anbetung durch diese schweren Zeiten?
Na eben, dieses, man muss schwere Zeiten durchleben, glaube ich, damit man entdeckt, wie reich man unterstützt werden kann. Das würde man nie ahnen, wenn es einem gut gehen würde, die vielen Jahre. Und das war das, und dann eben Menschen um sich herum zu haben, die einen mittragen, ja. Das ist dann auch für den Priester unglaublich wichtig. Und wenn das nicht ist, dann kann ein Priester auch sehr schnell zerbrechen.
Herr Pfarrer Maywald, Sie waren auch eine Zeit lang spiritual bei Dominikanerinnen. War das nochmal so eine Rückkehr ein bisschen in eine Ordensgemeinschaft oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das ging, ich war ja auch in Hechingen 4 Jahre und als ich dann beschlossen habe, dort wegzugehen, hatte ich schon länger mal den Wunsch, in diese Richtung zu wirken. Und da hat sich das dann in Neusatzeck bei Baden-Baden ergeben. Und das war deshalb für mich eine große Perspektive, weil die haben dort ein Gästehaus gehabt, wo man auch an Veranstaltungen, Seminare und Einkehrtage machen konnte. Andererseits ein Konvent, der allerdings sehr alt war. Die meisten waren über 80. Und die Verhandlungen mit dem Bischof sahen dann so aus, dass dieses Haus Bestand haben könnte, die Schwestern dort bleiben, bis sie sterben. Und diese Kombination, ja, einerseits für die Schwestern da zu sein, deren Existenz beendet ist bald. Das war klar, dass der Orden keinen Bestand mehr haben würde dort. Das habe ich also eine dankbare Aufgabe gesehen, ja. Denn das ist ja auch ein schweres Schicksal zu sehen, dass alles, was man aufgebaut hat, dass das einem in den Händen zerrinnt. Leider war die Verhandlung mit dem Bischof so, dass es uns in Aussicht gestellt war, dass das noch bestehen würde, bis die letzte Schwester geht. Ich hatte dann 3 Jahre danach, bin ich dann mit den neuen Plänen und der Bischof im Grunde genommen auch mit den neuen Plänen konfrontiert wurde, dass sie dann doch das Haus verlassen und dann nach Freiburg in eine andere Gemeinschaft übergesiedelt sind. Und damit war diese Zeit dann beendet. Und da es keine vergleichbare Aufgabe gab als Spiritual, was ich dann gerne auch gemacht habe, habe ich ihn dann gebeten, mich in den Ruhestand versetzen zu lassen oder mich in den Ruhestand zu setzen, damit ich dann eben nach Leutkirch gehen könnte. Und das war jetzt dann nochmal für mich so eine ganz neue Möglichkeit, weil ich jetzt in Leutkirch das tun kann, was ich ein Leben lang eigentlich gerne getan habe, ohne die ganzen Sorgen, die man hat, wenn man ein Pfarrer ist in leitender Stellung. Ja.
Ohne den Verwaltungskram. Und
ohne diesen Bereich, ja. Genau.
Jetzt sind Sie in einem, Sie haben eben gesagt, Johannes Paul II. War für Sie ganz wichtig. In Regina Pazis ist Johannes Paul auch sehr präsent durch seine Reliquie und auch die Veranstaltungen in dem geistlichen Zentrum mit Exerzitien. Da haben Sie jetzt viel Seelsorge und Vorträge. Oder wie ist Ihr in Anführungszeichen Ruhestand, Unruhestand jetzt?
Ja, für mich schließt sich da ein Kreis. Herr Hubertus und ich, wir kennen uns lange Jahre. Und da das ein Ort ist, wo Johannes Paul sehr verehrt wird, mit der Blutreliquie auch, kann ich daran anknüpfen, womit ich angefangen habe eigentlich in meinem Glaubensleben. Ja. Denn diesen Reichtum von Johannes Paul weiterzugeben, das ist möglich in jetzt in Leutkirch. Und das freut mich sehr mit Seelsorgegesprächen. Es sind Einkehrtage möglich dort oder private Einkehrtage, wo ich auch dann in geistlicher Begleitung zu bereit bin. Also, und das jetzt am Ende meiner Laufbahn sozusagen, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre ich noch habe, aber das jetzt noch machen zu können, so mit den Kräften, die mir gegeben sind noch, man wird älter und muss lernen, die Langsamkeit, aber das ist ja kein Fehler, sondern das ist ja eine große Chance auch. Und das freut mich riesig. Ich merke, dass ich da auch richtig aufblühe.
Ja, Anbetung haben Sie dort auch und viele Tage hindurch. Ist
genau,
tagsüber.
Die ganze Woche eigentlich, ja.
Ja, es ist schön zu sehen, wie Gott führt im Leben, auch wenn es vielleicht manchmal wie ein Ringen scheint, aber dass da ein roter Faden dann doch zu sehen ist und dass jede Berufungsgeschichte so individuell ist und auch einfach schön ist, wie Gott den Menschen begleitet, führt und das in ihm zur Entfaltung bringt, was er in jedem angelegt hat vielleicht. Was wäre Ihnen noch wichtig für Ihr Priesterleben, wenn Sie so zurückschauen? Gibt es da irgendwas, was Sie noch den Hörern sagen möchten?
Ja, ich bin so ein Beispiel, wie auch etwas von langer Hand vorbereitet ist. Ja. Ich habe ja erzählt von meiner Sturm- und Drangzeit, als ich in der 11. Klasse war, dass ich aus der Kirche ausgetreten war. Und ich war seit der 8. Klasse auf einem Aufbaugymnasium in Rheinland-Pfalz von der evangelischen Kirche geführt. Und dort musste ich bei der Aufnahme damals ein Gespräch führen. Und ich habe ja erzählt, dass ich eigentlich aus einem nicht sehr religiösen Hause komme und auch selbst überhaupt nicht religiös war. Und ich weiß noch, wie dieser alte Rektor, Bühmlein, ich weiß noch seinen Namen ganz genau, der hatte den Krieg durchgemacht, war Mathematiklehrer. Und er fragte mich doch tatsächlich bei meiner Aufnahme, ob ich denn Pfarrer werden wolle. Das kam für uns aus völlig heiterem Himmel. Und das ist mir aber hinterher eingefallen, ja, als hätte er geahnt, als ich das Abitur gemacht habe, habe ich gelacht. Da hätte ich gelacht, wenn jemand sagt, ich werde Priester. Ja. Und der hatte das schon irgendwie geahnt. Und ich fasse das auf so als eine wunderbare Fügung, ja, wenn ein der liebe Gott mal an den Kragen packt, dann, wenn man selbst nicht loslässt, dann passiert Wunderbares. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Maywald, dass Sie heute bei uns waren, Ihre persönliche Berufungsgeschichte uns erzählt haben. Wir wollen am Ende auch um geistliche Berufungen beten. Dazu ein Gebet von Johannes Paul II. Ausgesucht, das er für den Weltgebetstag um geistliche Berufe geschrieben hat. Für alle, die gerne diese Geschichte noch einmal nachhören möchten, das ist möglich in unserem Podcast www.hureb.org. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie beim CD-Dienst von Radio Hureb an 08328 921 120. Wir wollen heute am ersten Donnerstag des Monats auch besonders um Berufungen beten und nehmen, wie gesagt, dieses Gebet von Papst Johannes Paul II. An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen. Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt, dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
Lass sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Pfarrer Maywald, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen für unsere Zuhörer bitten und für alle, die vielleicht um ihre Berufung ringen?
Genau, das tun wir jetzt. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und so segne euch und alle, die auf dem Wege sind, zu suchen, was ihr Lebensweg ist. Für alle, die auf diesem Lebensweg gescheitert sind oder meinen, gescheitert zu sein. Und so segne alle, die Hörer jetzt, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Maywald, und alles Gute für Ihren weiteren Weg.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und alles Gute allen Hörern, die uns jetzt zugehört haben.
Danke. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.